Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. In unserer heutigen Sendung schauen wir uns die Neuregelung der Mindestsicherung, die jetzt wieder Sozialhilfe neu heißt, an und welche Auswirkungen sie für Menschen mit Behinderung und Menschen mit chronischen Erkrankungen hat. Dafür haben wir uns drei Gäste eingeladen. Dabei zum einen einmal Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Wien. Herr Schenk, vielen Dank für Ihr Kommen.
Gerne.
Dann haben wir Sarah Maria Gruber. Sie ist selbst Betroffene und wird uns dann ihre Geschichte erzählen. Frau Gruber,
danke für die Einladung.
Und dann haben wir noch Ilse Zappletal vom Sozialrechtsnetz. Sie wird uns das Projekt dann vorstellen und was genau das ist. Ja.
Danke für die Einladung. Guten Tag.
Ja, fangen wir einmal an mit einigen Zahlen. Seit 1.6.2019 ist die sogenannte Sozialhilfe neu in Kraft getreten und wurde sofort in allen Medien und von Experten stark diskutiert und auch kritisiert. Es ist so, monatlich gibt es jetzt für die Menschen 885 Euro, für Paare 1.240 Euro. Und die größten Einschnitte betreffen kinderreiche Familien auch. Also da ist zum Beispiel der Sozialhilfesatz für das erste Kind 25% des Nettoausgleichszulagenrichtsatzes. Das sind 221,37 Euro. Für Kind 2 ist es dann nur noch 15% dieses Satzes, nämlich 132,82 Euro. Und ab Kind 3 gibt es gar nur noch 5%. 44,27 Euro, also nur noch 1,50 Euro pro Tag ab Kind 3. Bei Zuwanderern gibt es auch sehr starke Kürzungen von rund 300 Euro und erst ab dem deutschen Niveau B1 oder dem englischen Niveau C1 gibt es den vollen Beitrag. Herr Schenk, fangen wir mit Ihnen an. Was sind denn die größten Knackpunkte dieser neuen Regelung?
Ja, wichtig ist zu wissen, man muss immer alles zusammenrechnen, weil wir leben in einem Haushalt, alle von uns, entweder allein oder mit jemand anderen. Und entscheidend für uns ist das, was an Geld überbleibt, wo man den Lebensalltag bewältigen kann. Und das Problem ist jetzt, dass in dieser Mindestsicherung nicht nur die Leistungen für Kinder gekürzt werden, sondern dass Zuschläge, zum Beispiel Alleinerziehende bekommen oder Behinderte bekommen, aufgefressen werden durch die Kürzungen, die eben im Haushalt passieren, besonders durch die Wohnkosten. Also das, was oft nicht in der Öffentlichkeit klar ist, dass die neue Mindestsicherung sozusagen den Lebensalltag kürzt, weil die Wohnkosten sozusagen abgezogen werden von dem, was man in einem Monat zur Verfügung hat. Und das macht die großen Kürzungen aus. Und deswegen trifft es auch alle. Und deswegen trifft es auch gerade Haushalte mit Behinderung, besonders wenn zum Beispiel auch eine Tochter, ein Sohn im Haushalt lebt, der die volljährig ist und wo aber noch Mama und Papa gleichzeitig im Haus sind. Das ist eine Regelung, die jetzt auf ganz Österreich ausgeweitet wurde und die besonders stark Menschen mit Behinderung beeinträchtigt.
Frau Gruber, Sie haben aufgrund einer Autoimmunerkrankung, die in der Schulzeit eingetreten ist, eben seit Ihrer Einführung die Mindestsicherung bekommen und jetzt ist sie Ihnen gestrichen worden. Warum ist das passiert? Was ist da geschehen?
Das ist deswegen passiert, weil es heißt, ich bin ein selbsterhaltungsunfähiges Kind. Meine Eltern haben Unterhalt zu leisten für mich, obwohl ich 33 Jahre alt bin.
Jetzt ist es aber so, dass Ihre Eltern haben auch nicht so viel Geld, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und Ihnen wurde auch vorgeschlagen, gerichtlich gegen die eigenen Eltern vorzugehen. Was ist da?
Richtig. Also es ist jetzt mittlerweile so, dass an den Bezirkshauptmannschaften sogar gesagt wird, man soll seine eigenen Eltern, mit denen man zusammenlebt, die einem unterstützen, soll man nochmal gerichtlich vorgehen und Unterhalt einklagen. Und das ist eine Situation, die emotional und wahnsinnig familienbelastend einfach ist.
Jetzt habe ich ganz salopp gefragt, denken die bei den Bezirkshauptmannschaften nicht noch, dass sie selber auch Eltern haben, die sie vielleicht nicht so gern verklagen würden?
Nein, anscheinend nicht. Und es wurde auch dann beim Landesverwaltungsgericht gesagt, dass das einfach eine Praktik ist, die nicht realisierbar ist. Also dass man das nicht zumuten kann der Familie.
Frau Zappletal, wie kann man den Menschen wie der Frau Gruber helfen und was genau ist das Sozialrechtsnetz?
Das Sozialrechtsnetz ist gegründet worden auf Initiative einiger Mitgliederorganisationen der Armutskonferenz. Und das Sozialrechtsnetz hat sich eben zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, soziale Rechte durchzusetzen. Zum Beispiel Menschen wie die Frau Gruber, die ihr Recht durchsetzen wollen, ihr Recht auf Mindestsicherung noch, dass sie dabei Unterstützung erhält, auch anwaltliche Unterstützung, dass sie beraten wird und dass man ja bis zum Verwaltungsgerichtshof quasi überprüfen lassen kann, ob die Bezirkshauptmannschaft, ob das Landesverwaltungsgericht richtig entschieden hat.
Und mit welchen Anfragen kommen da die Menschen so zu Ihnen?
Das Sozialrechtsnetz ist noch nicht so lange aktiv. Wir sind erst seit Mai tätig dieses Jahres. Und unsere Themenschwerpunkte sind bislang eben Menschen mit Behinderungen, auch pflegende Angehörige, Es ist der Bereich Wohnen und natürlich auch Kinder. Das sind die Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben.
Herr Schenk, Sie haben vorhin gesagt, dass sich die neue Regelung vor allem für Menschen mit Behinderung negativ auswirkt. Was sind denn da die Auswirkungen?
Naja, die Auswirkungen sind, dass du, wenn du eine Beeinträchtigung hast, einfach auch einen Mehraufwand hast. Das hat was zu tun, um wie muss man zum Beispiel, wenn man jetzt Rollstuhl oder andere Sachen hat, einfach wie kann die Wohnung behindertengerecht ausgestattet sein, aber auch Medikamente, wenn man krank ist, chronische Erkrankungen hat, Gesundheitskosten. Das sind sehr hohe Ausgaben, die aber durch die Mindestsicherung nicht gedeckt sind. Und viele Betroffene sagen uns, sie fühlen sich eigentlich wie Almosenempfänger, wie Bettler, dass sie dann um diese Dinge, die ihnen eigentlich zustehen, die sie brauchen, die sie für ein gutes Leben unbedingt notwendig brauchen, eigentlich noch betteln müssen. Und wir haben jetzt das Problem, dass ja in der Öffentlichkeit die Kürzungen der Mindestsicherung verkauft wurden, dass man da die Ausländer kürzt. Das ist, glaube ich, auch macht man deshalb, damit man es durchsetzen kann. Denn wenn es die Bevölkerung in Wirklichkeit wüsste, wie viele Kinder, wie viele Alleinerziehende, wie viele Menschen mit Behinderung, wie viele pflegende Angehörigen diese Regelung trifft, würden sie da nie und nimmer zustimmen. Und das ist auch etwas, was mir uns viele erzählt haben, die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit über Leute, die jetzt wenig Geld haben oder die in der Sozialhilfe jetzt sind, geredet wird. Also mit welchen abwertenden, oft auch beschämenden Tönen, mit welchen auch Beschimpfungen. Und das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, nämlich wie man sozusagen auch in der Öffentlichkeit behandelt wird. All das ist etwas, glaube ich, was wir ändern müssen. Das sollte nicht sein in einem so reichen Land wie Österreich.
Was mir auch aufgefallen ist, ist das Wording. Sie ist ja früher Mindestsicherung, jetzt heißt es wieder Sozialhilfe. Warum diese Änderung? Was hat das für Bedeutung?
Ja, sie hat auch eine Bedeutung, weil die Mindestsicherung war zumindest so konstruiert, dass sie Mindestsätze, also sowas wie ein Netz, dass man nicht in den dunklen Keller fällt. Irgendwas, wo es einfach eine zivilisatorische Grenze gibt, wo wir sagen, darunter soll niemand im Land leben. Die Sozialhilfe denkt anders. Die macht Höchstsätze. Die sagt sozusagen, es ist nach unten alles offen, aber es darf nach oben nicht weiter raufgehen. Sie also ist ja weniger grundrechtsorientiert, würde ich sagen, stärker almosenhaft, stärker wieder auf die Idee des Armen als Bittstellers, als dem der Armutsbetroffene, als ein Bürger, Bürgerin unseres Landes, der die soziale Rechte hat.
Frau Zappletal, wie sehen Sie das? Werden da Menschen, die bedürftig sind, eben die Betroffenen wieder zu Bittstellern degradiert?
Ja, ich glaube, man muss besonders auch die Situation von Menschen mit Behinderungen mal grundsätzlich ansehen. Also die Sozialhilfe, die war dafür gedacht, dass man eine kurze Notlage überbrückt und dass man Menschen hilft, sozusagen wieder in Arbeit zu kommen, und bis dahin erhält man eine Überbrückungsbeihilfe. Für Menschen mit Behinderung ist die Notlage keine kurze, für Menschen mit Behinderung ist die Notlage eine lebenslange. Und das heißt, ich bin auf diese restriktiven Bestimmungen verwiesen, weil ich gar keine Möglichkeit erhalte, meinen Lebensunterhalt anderweitig zu verdienen. Im Grunde, was die Frau Gruber auch angesprochen hat, für Eltern von Kindern mit Behinderungen bedeutet diese Regeln auch, wenn ich ein behindertes Kind bekomme, dann weiß ich, ich werde für dieses Kind mein Leben lang sorgen müssen. Dieses Kind wird lebenslang, ganz egal wie alt es ist, mein unterhaltspflichtiges, berechtigtes Kind bleiben. Und fürs Kind heißt das, ich muss meine Eltern mein Leben lang in Anspruch nehmen. Und man wird das sogar von der Behörde gesagt und aufgetragen. Und ich finde, das hat nichts mit der Behindertenrechtskonvention, zu der sich ja Österreich bekannt hat. Österreich hat sich verpflichtet, die Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Dort steht drinnen, alle Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf Teilhabe. Jeder Mensch soll quasi die Unterstützung erhalten, damit er gleichberechtigt mit anderen am Leben teilhaben kann. Das ist für mich sozusagen diese neuen Regelungen der Sozialhilfe, die stehen im krassen Widerspruch zu dem, was Österreich völkerrechtlich versprochen hat.
Also es geht ja auch, wie Sie auch angesprochen, nicht nur darum, dass einer gerade mal überleben kann, sondern dass er auch am gesellschaftlichen Leben ein bisschen wenigstens mitmachen kann, ja, oder?
Genau, um das geht's. Und wenn wir die Frau Gruber fragen, welche Teilhabe Rechte sie ausüben kann, dann wird das wahrscheinlich nicht sehr viel sein.
Dann gebe ich die Frage gleich.
Ja, es ist sehr wenig. Also es geht auch um so ganz banale Dinge wie die Hochzeit von Freunden oder einfach an irgendwelchen Aktivitäten teilhaben, Konzerte. Das sind alles Dinge, die einem nicht ermöglicht werden, sondern man wird daheim gehalten bei den Eltern. Man darf nicht einmal bestimmen, wo und mit wem lebe ich zusammen. Auch dieses Recht wird einem genommen. Was stelle ich in den Kühlschrank? Ich habe kein eigenes Einkommen, ich habe kein Geld, über das ich frei verfügen darf.
Fühlt man sich da nicht entmündigt?
Absolut. Also ich fühle mich wie ein 10-jähriges Kind.
Paradoxe dabei ist eigentlich, wenn die Eltern das erwachsene Kind oder wenn das Kind in ein Heim zieht, dann kriegt es sein Einkommen und die Eltern müssen keinen Unterhalt mehr leisten.
Okay, was ist denn da der Unterschied zwischen Menschen, die eben in einer Einrichtung leben und jenen, die zu Hause leben?
Ja, die Regeln sind wahrscheinlich andere. Wenn ich in einer Einrichtung lebe, dann habe ich mich nach deren Regeln zu richten. So habe ich den familiären Verband. Ich meine, für meine Eltern ist es nie in Frage gekommen, mich rauszuschmeißen. Aber manchmal ist es natürlich sehr anstrengend für diesen Familienverband, auch diese Verantwortung in finanzieller und in psychischer Form zu tragen.
Die Entwicklung ist das, was ich vorher noch versucht habe anzudeuten mit dieser Hinwendung von sozialen Rechten zu mehr Almosen, dass man das dann auch hier sieht, hier dürfen Kinder nicht erwachsen werden.
Ja?
Nur weil sie eine Behinderung haben. Und auch das ist sozusagen dieser Gedanke, dass wir, reden wir von Bürger und Bürgerinnen oder reden wir von Untertanen? Und ich glaube, dieser Konflikt als sozusagen sozialethischer, würde ich sagen, Hintergrund ist ganz stark anhand dieser Reform sozusagen, dieser Konflikt wird sichtbar, würde ich sagen, an dieser Reform. Dürfen Menschen als selbstständige Bürger und Bürgerinnen in einem Land leben, auch wenn sie nicht in dem Maße, wie das sozusagen gesellschaftlich verlangt wird, leistungsmäßig, können wir auch wieder den Leistungsbegriff definieren, sozusagen beitragen können. Und ich glaube, das ist schon eine große Frage, die hinter der Mindestsicherung steht und die wir auch diskutieren müssen, weil sie ganz konkrete Auswirkungen hat auf das Leben, wie zum Beispiel von der Frau Gruber.
Frau Gruber, welche Bedeutung hatte denn die Mindestsicherung für Sie?
Die Finanzierung meiner Krankheitsbedürfnisse eigentlich im Prinzip, weil es sind ja auch, wenn man dann als erwachsenes Kind mit einer Behinderung bei seinen Eltern lebt, bekommt man ja auch nicht den vollen Bezug, sondern diese 475 Euro, die es bisher waren, das ist auch einfach zu wenig Geld eigentlich, um wirklich einen Standard zu bekommen. Aber es war halt die Deckung dieser Grundbedürfnisse, Krankheitskosten zu decken. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, mein derzeitiger Lebensunterhalt ist die erhöhte Familienbeihilfe. Die sollte dazu sein, um Krankheitskosten zu decken.
Wie viele Krankheitskosten haben Sie so im Monat?
Das sind mehrere tausend Euro im Jahr. Und das hat jetzt, also die Streichung der Mindestsicherung hat für mich 2000 Euro im Jahr weniger bedeutet, die ich in meine Gesundheit, in mein Überleben, in eine Lebensqualität investieren konnte.
Was war das für ein Gefühl, als Sie zum ersten Mal erfahren haben, das wird mir jetzt weggenommen?
Ganz ehrlich, ich habe eine Woche lang durchgeweint, dazu stehe ich auch ganz offen. Es war Verzweiflung, weil ich mir gedacht habe, es interessiert auch niemanden. Es gibt keine Lobby, es gibt niemanden. Ich kann mir keinen Rechtsanwalt leisten. Ich bin wirklich am untersten Rand angekommen der Gesellschaft.
Und ja, Frau Zappletal, wie kann man da denn da dann helfen? Was sind dann die nächsten Schritte?
Ja, dafür ist eben dieses Sozialrechtsnetz da. Erstens einmal wollen wir den Menschen wieder ihre Rechte geben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht ein Almosenempfänger ist, ein Fürsorge-Hilfeempfänger, sondern eben, dass man ein Recht hat auf Sozialhilfe. Und das Sozialrechtsnetz möchte eben Menschen einerseits beraten, andererseits in bestimmten Verfahren Entscheidungen herbeiführen, um dann auch für eine größere Gruppe von Menschen Rechtssicherheit zu schaffen. Also wir versuchen mit ausgewählten Themen einfach Entscheidungen bei den Höchstgerichten herbeizuführen. Das ist, andererseits geht es darum, dass man auch Expertinnen vernetzt, dass man Menschen, die in der Beratung tätig sind, dass man die zusammenführt, dass die zu einem Austausch kommen und dass man ein anderes Verständnis bekommt für soziale Rechte in Österreich. Also, dass ich mit Selbstbewusstsein meine Rechte geltend machen kann.
Welches Verständnis von sozialen Rechten würden Sie sich denn wünschen?
Ich würde mir das wünschen, dass ich meinen Antrag auf Sozialhilfe stellen kann, und dass ich sozusagen das mit erhobenem Haupt tun kann, dass das Antragsformular einfach ist, dass ich unterstützt werde dabei und dass die Abwicklung auch einfach ist und dass mir quasi, wenn ich wirklich hilfebedürftig bin, dass mir da geholfen wird. Ich glaube, wir unterschätzen das alles. Wir meinen immer, das betrifft die anderen. Das ist oder vielleicht sind wir auch ein bisschen neidisch und denken, die sind da jetzt liegen in der Hängematte und quasi bekommen unser Geld. Ich glaube, kein Mensch kann sein ganzes Leben lang selbstbestimmt, autonom und unabhängig leben. Da täuschen wir uns ein bisschen. Spätestens im Alter werden wir Hilfe benötigen und ich glaube, es tut uns wirklich gut, diese Inklusion zu leben. Zu fordern auch, glaube ich.
Auch das ist auch meine Erfahrung einfach, dass, dass viele Dinge jedem passieren können. Ich habe oft Leute gehabt, auch bei mir in der Beratung oder im Gespräch, die gesagt haben, ich habe nie gedacht, dass mir das passiert, ein Unfall, ja? Mhm. Oder eine chronische Krankheit, ich meine Krebs, auch eine Depression. Das kann kommen, wenn man über 40 steigt, die Risiko noch massiv. Und ich meine, und dann ist es gut, wenn andere da sind und wenn es Systeme gibt und Netze gibt, die einem unabhängig von dem, was man ist und was man war und was man kann und was man geleistet hat, die dann da sind. Das nennt man Bedarfsgerechtigkeit in der Sozialethik und das ist ein ganz wichtiger Teil der Gerechtigkeitsblume neben vielen anderen Gerechtigkeitsformen. Und was wir haben eine Studie auch gemacht, vor einem halben Jahr publiziert, wo wir angeschaut haben, wie viele Leute nehmen denn Sozialhilfe wirklich in Anspruch? Also wie viele haben ein Recht darauf und wie viele nehmen sie in Anspruch? Und da ist rausgekommen, dass ein Drittel derer, die eigentlich Sozialhilfeanspruch hätten, sie nicht abholen. Und die Gründe waren zum einen soziale Scham. Viele genieren sich, das auch öffentlich irgendwie zu zeigen. Und aber auch eben ungute Erfahrungen auf den Ämtern, Bürokratie, Formulare, die man nicht versteht. Und umgekehrt, dort, wo Leute gesagt haben, sie haben sich überwunden und sind trotzdem aufs Sozialamt gegangen und haben sich das abgeholt, was sie brauchen, da war es, je anonymer es ist, je bürgerfreundlicher es ist, je besser am Amt sozusagen auch der Dialog ist, je einfacher die Formulare waren und je weniger es durchreguliert ist, das waren Gründe, die sozusagen geholfen haben, dass Leute das auch in Anspruch nehmen, was sie gut brauchen können.
Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen eine andere Geldleistung erhalten. Ich glaube nicht, dass man diese beiden, also dass das System der Mindestsicherung, quasi das System, ich überbrücke eine Notlage in meinem Leben, ich bekomme Unterstützung von der Allgemeinheit, damit ich wieder auf die Beine komme, dass man dieses System Menschen mit Behinderungen überstülpen kann, die ja sozusagen ganz andere Voraussetzungen haben.
Und die auch mehr Geld für die Betreuung und die Pflege brauchen würden.
Ganz genau. Eigentlich ist ja ein der Lebensbedarf von Menschen mit Behinderung ist in der Durchschnitt sehr viel höher. Und das dann mit einem Höchstsatz zu deckeln, der für alle Menschen gleich gilt, das stimmt einfach nicht. Und diese 18% plus, die jetzt vorgesehen sind, quasi in der neuen Sozialhilfe, die werden eigentlich aufgefressen, so wie der Herr Schenk das schon dargestellt hat, durch die Kürzungen zum Beispiel bei einem 2- oder 3-Personen-Haushalt. Beziehungsweise, um noch einmal darauf zurückzukommen, durch diese Unterhaltsanrechnungen der Eltern und durch die Anrechnung des Einkommens von unterhaltspflichtigen Eltern und Lebensgefährten, die im gemeinsamen Haushalt leben, so wie das bei der Frau Gruber der Fall ist.
Frau Gruber, wie könnte denn so ein Netz, das einen da aufhängt, aus Ihrer Sicht denn aussehen?
Das fängt eigentlich oft schon, denke ich, bei einer Diagnosestellung an, dass man einfach weiß, wohin kann ich mich wenden in Sozialrechtsfragen. Bei mir war das so, dass die Diagnose sehr unverhofft gekommen ist. Ich kam mit einem Zettel heim und wusste jetzt endlich einen Namen für meine Beschwerden, aber ich habe nicht gewusst, wie meistere ich diese Herausforderung. Zu wem kann ich gehen? Wer hilft mir denn jetzt, mein Überleben zu sichern? Dabei fängt es schon an. Und auch auf die Frau Magister Zappetal bin ich nur zufälligerweise gestoßen. Das war auch...
Wie denn genau?
Über die Arbeiterkammer, über den Herrn W. Und der hat mich dann weitervermittelt an die Magister Zappetal.
Okay. Und würden Sie sich da auch mehr Hilfe wünschen, eben wo man dann hingehen muss, wenn man die Diagnose hat, etc.?
Absolut. Also es fängt eben wirklich auch schon diesen ganzen Behördenwegen an. Am Anfang wusste ich nicht, was steht mir überhaupt zu. Ich wusste nicht von einer erhöhten Familienbeihilfe, vom Pflegegeld. Wie funktioniert das? Wo stelle ich die Anträge? In welcher Form? Was passiert, wenn das abgelehnt wird? Wer hilft mir dann weiter? Da fehlt sehr viel einfach in Österreich. Dieses proaktive Zugehen einfach von einem Netz. Man muss immer erst sehr lange suchen und Energie in einer Zeit aufwenden, in der man die Energie für sich braucht, um mit dieser Situation fertig zu werden.
Okay. Entschuldigung. Eines der ersten Bundesländer, die das neue Gesetz umgesetzt hat, war ja Niederösterreich. Und was mir da auch aufgefallen ist, in Niederösterreich gibt es zum Beispiel keine Hilfe bei hohen Wohnkosten. Schenk, welche Auswirkungen hat so eine Regelung?
Naja, das war so, es wurde uns ja versprochen, das war, wenn Sie sich erinnern können, auch in der Debatte, die österreichweit geführt wurde, dass ja gerade diese hohen Wohnkosten ausgeglichen werden. Jetzt war Niederösterreich das erste Bundesland, das jetzt dieses Gesetz umgesetzt hat und was man sieht, die haben das nicht gemacht. Es gibt dort keine Bestimmung, die diese hohen Wohnkosten auffängt. Und das ist natürlich immens schlimm und arg, weil besonders auch in Niederösterreich gibt es größere Städte. Wir wissen, die Wohnungsnot ist eher in den größeren Städten ärger, weil dort auch die Mietpreise höher sind. Dann werden die Leute sich die Wohnung nicht leisten können. Und das Problem ist, dass dann, was macht man? Man muss irgendwie vom Lebensunterhalt vielleicht für Dinge, die man sonst braucht, Medikamente, wie Sie erzählen, oder für anderes, muss man das abknabbern, damit man die Wohnungen zahlt. Das heißt, man hat für die anderen Dinge nichts zur Verfügung. Das ist schon brutal. Also ich finde das immer so arg.
Entschuldigung, bitte.
Ich finde es immer so arg, wenn Leute sich dann entscheiden müssen, also ich zahle ich den Schulausflug fürs Kind, die Miete oder die Medikamentenkosten. Ich meine, das ist eine Entscheidung, die niemand haben darf in Österreich, weil alles sozusagen gehört zum Überleben und zum guten Leben dazu. Und die Probleme werden noch stärker im Westen sein, weil die Miet- und Wohnkosten besonders in Innsbruck, in Vorarlberg, in Salzburg immens und am höchsten sind. Und da werden wir sehen, wie sich das auswirkt. Wir haben schon Modellrechnungen gemacht, dass das auch dort besonders schlimm sein wird, weil ja, wenn die Länder dann erhöhte Wohnkosten auszahlen, was ich glaube, was die westlichen Bundesländer eher machen werden, dann gleichzeitig der Lebensunterhalt, also das Geld, das ich im Alltag zur Verfügung habe, sinkt. Das ist so eine Details 40-60% Lösung. Das heißt, es wird dann einfach vom Geld, das ich auf der Hand habe, für dem ich Medikamente, Alltag, Kindersachen, das vielleicht das Geburtstagsgeschenk für mein Kind oder für die Hochzeit, auf die ich gehe, zahlen kann, da ist natürlich kein Geld mehr über. Und das ist etwas, wo wir genau hinschauen müssen und wo wir auch große Sorgen haben, auch diese Zappetal, wenn wir miteinander reden, nämlich dann wirklich mit der konkreten Not auch als Hilfsorganisation. Und da werden wir total auch ohnmächtig und überfordert sein, weil wie sollen wir damit umgehen. Also wir fürchten uns neben dem, dass es die Menschen trifft, aber auch als Berater sehr, was wir dann tun können mit Leuten, die vor der Delogierung stehen.
Entschuldigung, leichte Erkältung. Ja. Frau Gruber, wie stemmen Sie denn im Familienverband jetzt zurzeit eben diese finanziellen Herausforderungen?
Zusammenhalt ist gefragt, mehr denn je, aber man verzichtet einfach auf sehr viel. Es muss abgewiegt werden, also in meinem Familienverband ist es so, dass nicht nur ich eine Behinderung habe und dann schnappt man sich aus, welche Therapie wird dieses Mal gemacht, wer bekommt jetzt eine Behandlung. Das ist im Prinzip miteinander verhandeln, versuchen einen guten Weg zu finden, aber man verzichtet auch wirklich auf Gesundheitsvorsorge. Also ich kann nicht zum Zahnarzt gehen und dann einfach eine Zahnfüllung machen. Ich muss zuerst einmal zu Hause anrufen, können wir uns das leisten? Darf ich das Geld dafür ausgeben? Ist das da? Also ganz essentielle Sachen, über die kann ich einfach nicht selbst bestimmen.
Also ist es dann auch hart gesagt so, eben, dass dann wirklich sein kann, dass man eigentlich in einem Monat was brauchen würde und dann aber jemand anderes sagt, hallo, diesen Monat bin ich dran, oder?
Genau, so funktioniert das im Prinzip. Manches kann man dann einfach später aufholen und auf manche Sachen muss man verzichten. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht um Luxus, es geht um banale Dinge wie einen Arztbesuch.
Auf was verzichten Sie denn noch alles?
Auf sehr viel Leichtigkeit in meinem Leben, würde ich einmal sagen. Einfach einmal Spaß haben, loslassen dürfen und nicht immer diese Sorgen und die Ängste, diese Existenzängste, die halt die ganze Zeit an einem nagen. Das ist einfach was furchtbar ist und was einem die Unbeschwertheit nimmt.
Haben Sie da auch schlaflose Nächte oft?
Ja, zugegebenermaßen durchaus auch die, ja.
Wie gehen Sie da damit um, zum Beispiel, wenn jetzt Freunde dann sagen, gehen wir ins Kino oder ins Restaurant, in die Pizzeria was essen und Sie können halt nicht mit, was macht das mit dann?
Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Freundeskreis, der versucht mich da zu unterstützen und dann wird halt oft gesagt, na komm einfach mit und dann wird man halt vielleicht auch einmal auch eingeladen. Ansonsten haben sie sehr viel Verständnis für die Situation, muss ich sagen. Aber es schränkt einem schon sehr ein, wenn man sich denkt, jetzt vielleicht, oh, ich habe den Film in der Vorschau gesehen, den hätte ich mir gern ansehen. Warte lieber 2 Jahre, bis er im Fernsehen kommt, weil Kino ist eigentlich gerade nicht drinnen.
Frau Zappletal, wie kann man da Unterstützung leisten eigentlich?
Also Vertretungsnetz, das ist die Organisation, bei der ich arbeite. Wir vertreten Menschen mit psychischer Erkrankung und kognitiver Beeinträchtigung und sehr viele von diesen Personen sind auf die Mindestsicherung angewiesen, einfach weil sie als selbsterhaltungsunfähig quasi erklärt worden sind oder nicht mehr erwerbsfähig sind. Und das heißt, nicht durch Erwerbsarbeit ihr Einkommen oder ihren Lebensunterhalt sichern können. Und ich bin der Meinung, dass Menschen mit Behinderungen einen Anspruch auf eine Geldleistung haben müssen, die außerhalb der Sozialhilfe-Mindestsicherungslogik angesiedelt ist. Ich bin der Ansicht, dass Menschen mit Behinderungen, die eben nicht durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt sichern können, dass die Anspruch haben müssen, dass sie Ersparnisse haben dürfen, dass ich mir das leisten kann, wenn ich ein Implantat brauche oder eine Zahnkrone brauche, dass ich das mir zusammensparen kann. Ich glaube, dass es nicht nur eine 12-malige Zahlung bedarf, sondern eben einer 14-fachen Zahlung, so wie das in Wien vorgesehen ist, also Sonderzahlungen für Weihnachts- und Urlaubsgeld. Ich denke, dass die Eltern aus der Unterhaltspflicht entlassen werden müssen, spätestens mit dem 25. Lebensjahr. Ich bin auch der Ansicht, dass der Lebensbedarf und der Assistenz- und Pflegebedarf gesichert werden muss. Ich muss als Mensch mit Behinderung, so wie jeder andere Mensch, auch an dieser Gesellschaft teilhaben können. Ich finde, wir sind so ein wohlhabendes Land und das sollten wir uns wirklich leisten.
Und es gibt, vielleicht kann ich es noch da anschließen, auch sozusagen eine neuere Entwicklung auch von Risiken, die auch nicht abgedeckt sind durch die bisherige Logik, nämlich zum Beispiel jetzt im niederösterreichischen Sozialhilfegesetz ist es so, dass der Behindertenpass sozusagen dafür da sein soll, um diesen Behindertenbonus zu bekommen, der, wie wir gezeigt haben, auch durch die anderen Kürzungen meistens aufgefressen wird. Aber zumindest ist er eine Möglichkeit, das eigene Haushaltseinkommen noch zu erhöhen, für das, was man eigentlich wirklich braucht. Aber was ich sagen wollte, ist, viele Leute haben nicht diese 50%-Grenze, die der Behindertenpass erfordert, sondern es gibt eben ganz viel mehr psychische Erkrankungen, es gibt ganz viel chronische Erkrankungen, die mit dem Behindertenpass nicht zusammenpassen und dann kriegen die Leute das nicht, brauchen es aber von ihrem Alltag genauso.
Wie sieht es da zum Beispiel für Menschen mit psychischen Erkrankungen aus?
Genau, die fallen ganz schwierig darunter und die sind auch ganz viel in der Beratung von Vertretungsnetz, also bei den psychischen Erkrankungen, genau. werden diesen Pass nicht bekommen und damit kriegen sie noch weniger Geld und noch mehr Kürzungen. Und es gibt auch, das ist ein Problem aus dem Gesundheitssystem, auch bei psychischen Erkrankungen eine große therapeutische Lücke, also die Angebote an Therapien, wissen wir, sind bei psychischen Erkrankungen noch immer viel größer als bei physischen, das heißt, da warte ich länger auf eine Therapie, wenn ich am Land bin, gibt es das gar nicht oder ich kann es mir nicht leisten. Also da gibt es auch vom therapeutischen Angebot noch etwas, wo wir aufholen müssen.
Und dann gibt es auch noch eine Regelung, die vorsieht, dass ich erst dann einen eigenen Krankenversicherungsanspruch habe, wenn ich nicht mitversichert bin. Und das heißt, sehr viele Menschen, die selbsterhaltungsunfähig sind, sind bei ihren Eltern mitversichert und haben gar keinen eigenen Krankenversicherungsanspruch. Und das ist auch nochmal so ein Relikt eigentlich, wo man davon ausgeht, okay, oder wo man eigentlich erwachsene Menschen mit Behinderungen in der Kindstellung hält.
Und vor allem, wenn ich mir jetzt einen Menschen mit einer Depression vorstelle, der sich eh schon schwer damit tut, eben diese Anträge zu stellen und auf die Ämter zu gehen, horcht ihn da nicht in eine Abwärtsspirale rein, vielleicht versehentlich, wo es wirklich die fatal enden kann?
Ja, was man immer vergisst, ist, dass, Sie haben das schon ein bisschen auch angesprochen, mit dem nicht mehr schlafen können und einfach durchweinen, weil man so erschüttert ist, was da passiert, dass eben das ganz unten sein nicht die Hängematte ist, sondern ein massiver Dauerstress. Dazu gibt es Tausende, ich bin selbst von meiner Ausbildung Psychologe und habe in dem Stressforschungsbereich auch viel selbst geforscht. Da gibt es sozusagen so viele Untersuchungen, die uns zeigen, dass der Alltag, der existenziell, die Angst, die Sorge um Existenz eine massive Form von Stressreaktion im Körper hervorruft. Schlechten Stress, Distress. Und der, genau, weil Sie angesprochen haben, Menschen mit Depressionen am stärksten trifft, weil sozusagen die, da wird sozusagen das Problem noch verschärft. Also wenn ich Existenzstress habe, schlechten Stress und schon eine Neigung habe zu depressiven Verstimmungen, zu Burnout, dann wird es mich da sicher hineinhauen. Also das ist sowas wie ein Trigger. Und deswegen wissen wir auch, dass eben, wenn wir nicht darauf schauen, dass Leute gesichert sind, dass sie keine Angst um ihre Existenz haben müssen, dass das eine der höchsten Risikofolgeerkrankungen die Depression ist.
Frau Gruber, wie sehen Sie das? Kommt man da aus dieser Talsohle? Wie kommt man da wieder raus?
Man versucht die kleinen Dinge im Leben zu sehen, sich daran hochzuhalten. Aber es gibt natürlich immer Phasen, die ganz schlecht sind. Also vor allem, wenn man mit den Behörden sehr zu kämpfen hat, wenn da negativ Bescheide kommen. Teilweise auch, wie man behandelt wird bei den Behörden, immer als Bittsteller. Ich sehe es mittlerweile als mein Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ich finde es schade, wie man mit den Menschen umgeht, die das auch umsetzen wollen.
Was haben Sie denn schon alles erlebt da bei den Behörden?
Also wirklich ein, wie soll ich sagen, eine Wortwahl, dass man sich fühlt wie ein Mensch zweiter Klasse oftmals. Dass man eben abgetan wird, dass die Leute einem sagen, dass für sie das auch jetzt sehr viel Aufwand und lästig ist eigentlich mit der Aufgabe, mit der man da für sie kommt. Wo ich mir denke, ich habe mir diese Lebenssituation nicht ausgesucht.
Bockt sich da dann auch hin und wieder die Wut?
Sehr, ja. Ohne der Wut würde ich nicht weiterkommen.
Haben Sie das auch schon mal einem Beamten gesagt?
Nein, da versuche ich mich eigentlich immer gut zu benehmen.
Okay. Auch wenn es manchmal schwer fällt.
Ja, sehr schwer sogar manchmal. Wenn man was braucht, das ist ja eine Machtsituation. Ja. Einfach ist es
ja.
Nicht, oder?
Ja, nein, man muss sich ja bestimmt benehmen in den Regeln. Und da kommt dann natürlich auch die Wut. Ich muss auf einen, wenn ich einen Zettel bekomme von einer Behörde, binnen 2 Wochen antworten. Auf die erste Antwort auf einen Antrag von mir, da habe ich ein halbes Jahr gewartet. Und das ist gesetzlich absolut in Ordnung. Das gehört so, das sind die Fristen.
Also Sie müssen eine viel engere Frist einhalten, richtig, dann als die Beamten, die Institution dann selbst.
Genau.
Wie ist es eigentlich da? Sind die meisten Beamten da in Ordnung? Oder?
Ich habe auch oft den Eindruck, auf Inkompetenz zu treffen. Viele kennen sich nicht aus. Also wenn es um das Mindestsicherungsgesetz geht, gibt es sehr viele Unsicherheiten, sehr viele Rückfragen. Manche sind, glaube ich, auch menschlich etwas überfordert, um das jetzt mal so charmant zu formulieren. Das ist auch für mich nicht angenehm. Ich mache das ja auch nicht, weil ich einen Spaß dran habe, sondern weil ich in einer Situation bin, in der ich diese Hilfe brauche.
Würden Sie sich wünschen, dass die Zuständigen da vielleicht besser geschult werden vorher?
Ja, definitiv. Also auch einfach auf zwischenmenschlicher Ebene, mit sozialen Kompetenzen, wirklich mit solchen Härtefällen umzugehen und zu verstehen auch ein bisschen, wie geht es dem Menschen in dieser Situation? Wie gehe ich mit dem jetzt um? Dem mache ich keine Vorwürfe, den versuche ich zu stützen.
Also das... Bitte. Den Vollzug zu verbessern ist eine ganz wichtige Sache. Auch da haben wir uns jetzt von der Armutskonferenz in einigen Forschungsstudien das angeschaut und sind drauf gekommen, dass es halt wirklich gravierende Mängel im Vollzug gibt. Und eine Möglichkeit darauf zu reagieren ist, die Leute dort besser auszubilden. Viele haben gar keine Ausbildung, die dort sitzen im Sozialamt. Und das hilft zumindest. Es ist keine Garantie. Wir wissen auch, Leute mit Größen, hoher Ausbildung können schier sein zu Leuten. Aber es ist zumindest eine Verbesserung, ganz sicher, wenn man da sensibler wird. Und wir wissen auch eben aus dieser Nichtversicherungsstudie, würden die Leute besser behandelt werden auf den Ämtern und quasi ihr Recht in Anspruch nehmen, Sozialhilfe zu bekommen, könnten wir die Armutsgefährdung um 1% verringern. Das sind immerhin 60.000 Menschen, die wir aus der Armut bringen, würden die auch die Sozialhilfe abholen, die ihnen zusteht.
Warum tut man das denn nicht?
Vielleicht will man nicht so viele Leute aus der Armut herausholen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es hat auch was mit dieser ideologischen Stellung, mit dieser sozialethischen Stellung zu tun, die ich vorher angeschnitten habe, mit dieser Frage, geht es da um Bürger, Bürgerinnen oder geht es um, sage ich mal, Untertanen oder geht es sozusagen um Bürger mit sozialen Rechten oder geht es um Bittsteller und Almosenempfänger? Und dieses Bild ist schon, das prägt meine Haltung. Und Haltung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges in Institutionen. Welche Haltung haben Sie gegenüber dem? Das gilt für den Lehrer in der Schule, für den Arzt im Krankenhaus, für die Krankenschwester in der Pflege und auch für den Beamten am Amt. Welche Haltung, welchen Blick, welche Perspektive habe ich auf den Menschen, der da zu mir kommt? Und an dem kann man arbeiten und an dem müssen wir arbeiten.
Es ist ja auch für einen Beamten wahrscheinlich, der ungeschult ist, nicht leicht, wenn da plötzlich Schicksale auf ihn einströmen, mit denen er so vorher gar nicht umgehen musste und das nicht kann.
Es ist auch schwierig und da muss man auch sozusagen die Beamten verstehen und auch ernst nehmen, ihre Situation in den Blick bekommen. Wenn ich überfordert bin von der Situation, wenn da irrsinnige Ansprüche, wenn der Druck kommt von den Leuten, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Das ist immer gefährlich in der sozialen Arbeit. Wenn ich das nicht reflektiere, wäre ich zynisch. Also ich beginne sozusagen ironisch, selbstgefällig, arrogant zu den Leuten. Oder ich sozusagen wäre aggressiv und blocke, ja, wäre so kalt, ja. Und beides ist nicht gut, sondern es soll sozusagen eine Form reflektiertes modernen Umgangs, finde ich, sein, einer Behörde mit den Bürgern und Bürgerinnen. Aber da muss man investieren, das kommt nicht von selber.
Müsste man dann auch Personal aufstocken wahrscheinlich?
Erstens Personal aufstocken, besser ausbilden und viel stärker in die Reflexion. Die brauchen einfach Supervision, da braucht sozusagen Besprechungen. Das gibt es in manchen, zum Beispiel Salzburg-Stadt hat da einige Initiativen ergriffen in den letzten 10 Jahren. Das hat Auswirkungen gehabt, auch in Teilen von Wien in manchen Sozialzentren. Und das hat wirklich spürbare Auswirkungen gehabt. Verbesserungen jetzt auch in Bezug auf den Vollzug.
Verstehe. Frau Zappletal, wenn man sich die neuen Regelungen ansieht, wie eben zum Beispiel ab dem dritten Kind nur noch 1,50 Euro am Tag, wo ich mir nicht mehr einen Doppel-Cheeseburger bei McDonald's drum kaufen kann, verfestigt sich dadurch die Armut?
Meiner Meinung nach kann das gar nicht anders sein, als dass das passiert. Und vor allem das Gefährliche ist oder auch das für mich Unverständliche ist, wieso man bei den Kindern spart. Ich habe 3 Schwestern und ich bin das 2. Kind. Und wenn man sich das so überlegt, und das 3. Kind ist weniger und das 4. Kind ist noch weniger wert. Und auch wenn im Gesetz steht, ich muss den Betrag zusammenrechnen und auf alle Kinder verteilen, ist es doch einmal so aufgeteilt quasi in der Abstufung der jeweiligen Standards. Wenn man bei Kindern so spart, dann werden diese Kinder wahrscheinlich schon im Kindergarten benachteiligt sein. Sie werden in der Schule benachteiligt sein, sie werden in der Ausbildung benachteiligt sein und sie werden wahrscheinlich keine gute Erwerbsarbeit finden. Oder sie müssen sich wirklich immens anstrengen, dass sie das schaffen können. Und das ist für mich eigentlich eine Politik, die verstehe ich nicht. Aber wahrscheinlich ist der Hintergrund der, dass man quasi so viel Druck ausüben will auf die Eltern, dass die möglichst schnell wieder in Arbeit kommen. Aber wenn die Arbeit nicht da ist, wird das die Eltern zu nichts bringen und den Kindern nur schaden.
Kann ich als Psychologe was dazu sagen? Mhm. Wenn man Druck ausübt auf Leute, denen es gut geht, kann das funktionieren sogar mit dem, dass man dann macht. Wenn man Druck ausübt auf Leute, denen es schlecht geht, werden sie langsamer und nicht schneller.
Ja.
Das ist, kann ich sagen, gelernte Hilflosigkeit, selig machen, das ist, sozusagen, das lernt man im ersten Semester. Wenn jemand schlecht geht oder nicht oder ist unter Druck und man macht noch mehr Druck, dann werden die Leute langsamer. Deswegen kriegen ja auch Leute unter Druck, sind Depressionen und werden nicht sozusagen schnell 100 Meter Weltrekordläufer. Und wir wissen auch von Kindern, jeder, der im Mutter-Kind-Haus oder Frauenhäuser betreibt, Diakonie macht es zum Beispiel, wissen auch, das Riesenproblem immer bei Leuten, die kein Geld haben bei Familien, ist dann dieser Kindergeburtstag. Warum? Das ist ein großes Kindergeburtstagsgeschenk zu bringen. Wenn ich kein Geld habe, und jetzt kürzen Sie es noch einmal, das Letzte, was ich habe, ist ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen für meinen Sohn oder meine Tochter. Aber das wird natürlich erwartet. Und das Problem ist, wenn ich das irgendwie nicht bringe, dann wäre ich ja nicht mehr eingeladen. Das ist, so brutal ist das leider zum Teil. Natürlich kann man sagen, okay, könnten bessere Freunde sein, aber es ist so. Und man kann auch nichts Gebrauchtes kaufen. Also es ist wirklich, das Geburtstagsgeschenk, kann ich aus eigener Erfahrung, ist immer die totale Krise. Das zeigt aber, wie wichtig so Kleinigkeiten sind für den sozialen Status, fürs Dazugehören, für Aufstieg, für uns als Menschen und wie wichtig, was für ein Chancentod das ist, wenn man Kindern das Geld und Familien das Geld kürzt. Auch Schule, Bildung, Nachhilfe. All das, wir wissen, Österreich ist einer der Staaten, obwohl es so einen guten Sozialstaat hat, einen ausgebauten, bei den Aufstiegschancen für Kinder aus Elternhäusern mit weniger Geld nur durchschnittlich abschneidet. Das heißt, wenn ich jetzt denen an das Geld kürze, wird sich das nicht verbessern, wird die Armut nicht weniger vererbbar sein, sondern wir werden noch stärkere Raten der Vererbbarkeit von Armut haben. Also Sie merken, mir regt das irrsinnig auf, weil ich einfach immer die Leute vor Augen habe. Frau Gruber habe ich heute kennengelernt, aber die Kinder, die ich kenne, ich finde das so ungerecht und ich verstehe das nicht und ich glaube, wir sollten uns wirklich dagegen wehren. Ich sage das jetzt so.
Man nimmt denen ja dadurch eigentlich schon alle Chancen weg, bevor es das Leben angefangen hat, oder?
Richtig. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es immer welche, die das schaffen, das muss man auch sagen, aber das sind die wenigsten, weil jeder ist nicht so stark. Die meisten werden das nicht erbacken und man hat nicht jeder, hat fördernde Eltern und die alles mit einem machen. Das ist halt der Zufall der Geburt, ja, und das ist ein Zufall und diesen Zufall der Geburt soll man nicht sozusagen noch dann gesellschaftlich, politisch verstärken, sondern im Gegenteil, man sollte ihn ausgleichen.
Frau Gruber, wie handeln Ihre Eltern denn zurzeit die Situation?
Um ehrlich zu sein, meine Mutter hat die Situation momentan nicht so gut im Griff. Die ist jetzt selbst vor circa einem halben Jahr psychisch erkrankt, weil der Druck zu groß war, weil sie versucht hat, die fehlende Mindestsicherung mit Überstunden auszugleichen. Mein Vater hatte vor 2 Jahren einen Schlaganfall, der ist also selbst ein bisschen angegriffen. Ja, es übt ihm wirklich sehr viel Druck auf das Familiensystem aus und da gibt es dann natürlich auch mal viel Reibereien und Streitereien. Und das Schlimme ist halt aus meiner Perspektive, ich kann dort auch nicht raus, ich kann dort nicht weg. Ich bin gefangen, gesetzlich gefangen in dieser Situation.
Wie gingen Sie da damit um?
Manchmal besser, manchmal schlechter.
Wenn Sie besser damit umgehen, wie machen Sie das?
Ich schaffe mir natürlich auch mal Distanz zu einer Situation. Man versucht einfach mal eine Runde spazieren zu gehen, ein bisschen auszukühlen, den Blick woanders hinzulenken und dann funktioniert es dann daheim auch einmal ein bisschen besser. Aber es gibt natürlich Situationen, vor allem wenn große Ausgaben anstehen, die sehr verfahren sind.
Wie kann man das dann lösen? Gibt es bei ein Licht am Ende des Tunnels? Oder?
Schön wär's. Also momentan, mein letzter Mindestsicherungsantrag hängt gerade momentan quasi beim Verwaltungsgericht, weil ich auch schon Beschwerde eingelegt habe, weil ich eben mittlerweile so bin, dass ich sage, ich bettel hier nicht um etwas, sondern das ist ein Recht, um das es geht. Ich hoffe, dass sich da etwas tut. Ich bin aber halt an den Gesetzen gebunden.
Sie haben aber erzählt, dass es sozusagen zumindest, auch wenn das dazu noch automatisch kein Licht bringt, aber dass allein dieses Gefühl, man hat ein Recht, schon was anderes macht, oder?
Das macht im Kopf einfach einen großen Unterschied. Und man tut sich dann auch leicht darüber zu reden, weil es am Anfang ist schon sehr viel Scham da. Man geniert sich ja für die Situation. Und über dieses Gefühl bin ich aber jetzt hinweg und sage einfach, das ist meine Situation, da muss sich etwas ändern und dafür bin ich auch bereit, mich einzusetzen.
Wie haben Sie es denn geschafft, über dieses Gefühl hinwegzukommen?
Da hat es irgendwann einfach Klick gemacht. Irgendwann habe ich mir gedacht, es gibt doch diese UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist ja nicht alles, das hat ja einen Grund, warum es das gibt. Und ich finde, daran sollte man sich orientieren. Nicht daran, dass sie gerade bei uns das Sozialrecht und diese ganzen Sozialgesetze schlechter machen, sondern man sollte sich immer am Positiven orientieren. Und ich sage, Österreich hat sich in diesem UN-Behindertenrechtskonvention hat sie sich angeschlossen und dann sollte sie es auch bei der Gesetzgebung einhalten. Das ist eine Doppelmoral, die uns davor gelebt wird.
Frau Zappletal, die Frau Gruber hat gerade erwähnt, dass sie Beschwerde eben eingelegt hat. Mhm. Wie genau macht man das? Was muss man da machen?
Also die Frau Gruber hat, nachdem sie einen negatives Urteil vom Landesverwaltungsgericht bekommen hat, hat sie vom Sozialrechtsnetz einen Anwalt bestellt bekommen. Das heißt, der wird durch das Sozialrechtsnetz finanziert und die Anwältin hat eben eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. Und jetzt warten wir auf die Entscheidung. Genau.
Wenn die sowas im Schnitt?
Ja, das dauert leider manchmal auch bis zu einem Jahr. Das heißt, man hängt eigentlich dann schon noch sehr lange in der Luft. Das Gute aber wiederum ist, wenn das Verfahren gewonnen werden würde, dann würde mit dem Verfahren der Frau Gruber wahrscheinlich für sehr viele Menschen mit Behinderung Rechtssicherheit geschaffen werden.
Also es wird dann ein Präzedenzfall geschaffen.
Es wird so etwas wie ein Präzedenzfall geschaffen und dafür steht das Sozialrechtsnetz auch, dass man sich gewissen Themen annimmt, dass man da Entscheidungen quasi von den Obergerichten erzielt, die dann einer großen Gruppe von Menschen auch hilfreich sind.
Also Sie haben gerade gesagt, das kann bis zu einem Jahr dauern. Mhm. Wie werden dann die Menschen, die Betroffenen, in diesem Jahr abgesichert?
Ja, die Frau Gruber durch ihre Eltern, die auch selbst am Rande des Limits sind. Weil also, es gibt kein Netz drunter unter der Sozialhilfe und man hat ihr beschieden, dass die Eltern quasi, dass das Einkommen der Eltern zu hoch ist für ihren Anspruch auf Mindestsicherung. Und andererseits hat mir aber auch gesagt, sie hat keinen Anspruch auf Geldunterhalt, weil das Einkommen der Eltern zu gering ist.
Und gleichzeitig soll sie dann die Eltern verklagen.
Ja.
Das ist, also, es ist ja im Prinzip, kann man sagen, spielt da die Institution, also die Bürokratie Mülle auf Mülle zu die ganze Zeit, oder?
Das ist tatsächlich eine gesetzliche Bestimmung, die auch mit dem Sozialhilfegrundsatzgesetz auf alle Bundesländer in Österreich ausgeweitet wird. Wir haben für Menschen mit Behinderungen, die eben erwerbsunfähig bzw. selbsterhaltungsunfähig sind, zwei Bestimmungen. Einerseits wird dort festgelegt, die Eltern müssen Unterhalt leisten und dieser Unterhalt wird als Einkommen auf den Anspruch der Menschen angerechnet. Und dann gibt es noch eine zweite Bestimmung. Wenn ich mit meinen Eltern in einem gemeinsamen Haushalt lebe oder mit einem Lebensgefährten, dann wird dessen Einkommen, unabhängig, ob das jetzt eine Mindestsicherung ist oder eine Pension oder ein Erwerbseinkommen, auch noch einmal angerechnet. Und zwar macht man das so, man nimmt einen bestimmten Schonbetrag, das ist eben immer der Mindeststandard nach dem jeweiligen Landessozialhilfegesetz, den zieht man ab und alles, was darüber hinausgeht, das ist sozusagen der Überschuss, der dann den Anspruch des Menschen mit Behinderungen kürzt. Also es gibt eine Doppelanrechnung eigentlich in diesen Gesetzen. Und bei der Frau Gruber hat das Landesverwaltungsgericht gesagt, nein, ein Unterhalt muss nicht angerechnet werden, weil eben das Einkommen der Eltern zu gering ist. Aber durch diese zweite Bestimmung, die vorsieht, dass ein Einkommensüberschuss der Eltern anzurechnen ist, hat sie ihren Anspruch verloren. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären und auch schwierig zu verstehen, hat aber wirklich furchtbare Auswirkungen, so wie man sie an der Frau Gruber sieht.
Welche Gesetzesänderungen würden Sie sich da konkret wünschen?
Ja, diese Streichung dieser Unterhaltsverpflichtung. Also für Eltern von Kindern, die eben selbsterhaltungsunfähig oder erwerbsunfähig ist. Ich denke, okay, wenn es sein muss, dann zieht man eine Altersgrenze ein. Von mir aus bis zum 25. Lebensjahr soll ich quasi noch für den Unterhalt meiner Kinder verantwortlich sein. Aber dann ist mein Kind erwachsen und soll sein eigenes Leben gehen und ich darf mein eigenes Leben leben. Und ich muss mir nicht bis zum Tod Gedanken darüber machen, dass ich mein Kind unterstützen muss.
Vielleicht auch wieder die Haltung dahinter ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem, die Haltung ist, man stellt sich nicht vor, dass Menschen, Frauen und Männer mit Behinderungen selbstständig leben können und sollen, sondern Geld gibt es für zwei Varianten. Fürs Heim, ja, da gibt es genug Geld, oder daheim zu leben bei den Eltern, die auf ewig sozusagen Unterhalt leisten müssen. Der dritte Weg, der Weg der Selbstständigkeit, der UN-Behindertenkonvention wäre, eines Bürger-Bürgerin, dieser dritte Weg ist sozusagen jetzt nicht rechtlich vorgesehen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Es ist eine ideologische und es ist eine Haltungsfrage. Und es ist zurzeit ein Rückschritt, der sozusagen wieder weggeht von der Idee, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie erwachsen sind, ein selbstständiges, soweit es möglich geht, unabhängiges und autonomes Leben leben können.
Und die Botschaft dahinter, die muss man wohl hören. Eigentlich ist es, wenn du ein Kind mit Behinderung hast, gib es ins Heim oder sorge dafür dein Leben lang.
Das ist eigentlich ziemlich hart, die Botschaft,
das oder? Das ist eine schlimme Botschaft. Und die steht wirklich so, wie die Frau Gruber das gesagt hat. Das ist die Doppelmoral zur Behindertenrechtskonvention.
Und bisher war es eben so, das war in der Hälfte, ich glaube, die Ilse weiß das besser, aber in der Hälfte der Bundesländer war das schon jetzt drin, aber in den anderen eben nicht. Da waren sozusagen, die haben sich verabschiedet. Eben mit der Begründung, wir wollen eigentlich wegkommen von dieser Form von Fürsorge, Almosen, Bittstellerpolitik. Und das jetzige Grundsatzgesetz zwingt alle Länder wieder, auch die bisher schon einen neuen Weg gegangen sind, wieder zurück zu dieser alten Regelung.
Wie sieht es eigentlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus? Wenn ich zum Beispiel denke, ein Deutschniveau B1 könnte für die auch schwierig werden. Wie ist da die Situation?
Wird auch schwierig werden. Da soll es ja gibt es eine Ausnahme gegeben, um die quasi eine Art Vorsprechen auf dem Amt ist, die natürlich, sie merken natürlich, wir haben vorhin geredet über den Vollzug, über die Ausbildung der Beamten, Beamtinnen, aber auch über den Weg stelle ich mir auch nicht super vor, Vorsprechen mit als Menschen mit intellektueller Behinderung dann vor dem Amt. Es ist quasi, in Wirklichkeit geht es da sozusagen, geht es um Ausländer und öffentlich. Es ist ganz sicher so, geht es da um Gesichtskontrolle, also ist das ein Ausländer oder nicht und dann kriegt das vielleicht, aber es ist alles sehr in einem Graubereich, es gibt aber auch wieder da keine Rechtssicherheit, sondern es ist ein Vorsprechen vor dem Beamten, der dann sicherstellt, dass du jetzt kein Ausländer bist, sondern ein Mensch mit Behinderung und deswegen diese Kenntnisse nicht haben brauchst.
Frau Gruber, Sie haben ja vorher schon erwähnt, dass Ihr Einspruch, Ihre Beschwerde jetzt eben schon seit mehreren Monaten in der Luft hängt. Wie gehen Sie da mit dieser Ungewissheit um?
Also phasenweise ist es oft sehr schwierig. Ich muss sagen, der jetzige Antrag geht insgesamt schon über 2 Jahre. 2 Jahre, in denen man nicht weiß, geht das dann gut aus oder muss man weiter mit dem Geld durchkommen, was man derzeit hat. Und also diese Ungewissheit, also es gibt Tage, da versucht man es einfach auf die Seite zu schieben. Dann gibt es natürlich Phasen der Hoffnung. Und da gibt es halt wieder dieses im Hinterkopf, dieses, es hat ja bis jetzt auch nicht funktioniert. Man darf sich keine Hilfe mehr erwarten. Dann kommt wieder diese Enttäuschung, diese Hoffnungslosigkeit. Und das Rad dreht sich die ganze Zeit in allen Farben und in allen Richtungen.
Warum zieht sich das eigentlich so?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Manches Mal sind einfach die Fristen länger. Also man hat ja auch eine Zeit, dann wieder im Einspruch zu erheben gegen das Ganze. Und die Behörden warten natürlich diese Fristen ab. Das ist verständlich. Aber es war auch jetzt in meinem Verfahren so, dass es trotzdem noch länger gedauert hat, als es hätte dürfen.
Warum? Gab es da Begründung?
Nein, gab es nicht. Ich habe sogar mehrmals damals angerufen beim Landesverwaltungsgericht, wann tut sich was? Ich wurde vertröstet. Anfangs hat man mir gesagt, im Oktober kommt eine Entscheidung und es wurde dann im Jahr darauf der Juli.
Also vom Oktober weit entfernt,
ja, kann man sagen. Ja, doch ein ganzes Stück, ja.
Warum ist das, Frau Zapletal, warum ist das so ein Bürokratie-Dschungel aus Ihrer Sicht?
Das ist schwer zu beurteilen. Es ist bei der Frau Gruber war es schon irgendwie sehr offensichtlich, nachdem quasi das Sozialrechtsnetz hier eine Anwältin zur Seite gestellt hat und man dort quasi nur bekannt gegeben hat, dass sie jetzt anwaltlich vertreten war, hat es zwar dann auch noch ein bisschen gedauert, aber dann beim nächsten Anruf war dann eigentlich relativ rasch die mündliche Verhandlung angesetzt. Warum das so ist, ob das jetzt vielleicht wirklich in diesem einen Fall besonders eine Schwierigkeit war oder ein menschliches Versagen oder ob das ein System hat, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Jedenfalls müsste sichergestellt sein und das hat man ja versucht mit der Mindestsicherung, indem dass man die Entscheidungsfrist auf 3 Monate verkürzt hat. Vorher war quasi, also die Behörden haben 6 Monate Entscheidungsfrist, aufgrund der Mindestsicherungsgesetze müssen Behörden innerhalb von 3 Monaten entscheiden, ansonsten geraten sie in Säumnis. Warum man das so lange liegen lässt und nicht erkennt, dass ja Menschen ganz dringend auf diese Entscheidungen angewiesen sind und weil sie auf das Geld angewiesen sind, ob das System dahinter steckt oder eben nur Schlamperei, wie gesagt, das traue ich, dafür habe ich auch nicht den notwendigen Überblick jetzt über den Vollzug, wie der jetzt in Österreich wirklich ausgestaltet ist.
Kann es auch sein, dass man vielleicht, wenn da jemand bemerkt, oh, der Mensch hat juristische Unterstützung, dass man da vielleicht ein bisschen schneller das macht dann?
Ja, also ich bin davon überzeugt und darum haben wir ja auch diese Initiative Sozialrechtsnetz ins Leben gerufen. Ich glaube immer, dass Menschen, wenn sie vertreten sind, dass sie wahrscheinlich besser durchkommen. Oder wenn sie nur jemanden wahrscheinlich mitnehmen, ist es schon besser fürs Selbstbewusstsein, dass man bei der Behörde sozusagen besser seine Anliegen deponieren und durchsetzen kann. Das ist aber ein Missstand. So sollte es nicht sein. Ja. Ja. Ich bin hauptberuflich bei Vertretungsnetz tätig. Wir vertreten eben Menschen mit psychischer Erkrankung und kognitiver Beeinträchtigung. Und für uns sind natürlich manche Verfahren oder Anträge einfacher zu stellen oder auch oder Beschwerden zu machen, schon aus dieser Vertreterfunktion heraus. Als Vertreter bin ich in einer anderen Position, als wenn ich ein direkt betroffener Mensch bin. Aber selbst als Vertreter merkt man manchmal diese schlechter Behandlung eigentlich der Menschen.
Frau Gruber, wie sehen Sie das? Ist es besser, wenn man da mit Begleitung hingeht?
Definitiv. Also eben erstens, wie die Frau Zappelzahl gesagt hat, schon allein fürs Selbstvertrauen. Ich habe auch den Eindruck, man wird eher ernst genommen, denn man fühlt sich so ein bisschen wie als würde man an der ausgestreckten Hand verhungern, weil die Leute, wie soll ich sagen, ich kann mich ja nicht wehren in meiner Situation. Ich habe keine Ressourcen, dass ich sage, na, ich gehe jetzt zu einem Rechtsanwalt und jetzt drohe ich denen und jetzt mache ich. Ich bin ja eh schon ganz unten. Ich kann mich nicht mehr wehren in meiner Situation.
Wir versuchen jetzt gerade, wie heißt jetzt auch im Rahmen aller Organisationen, soziale Initiativen, die in der Armutskonferenz zusammengeschlossen sind, auch betroffenen Gruppen, die sich von der Plattform für Alleinerziehende über Gruppen von psychisch Erkrankten, über Erwerbsloseninitiativen, so ein Netz aufzubauen, wo das wir uns an der Titel Arbeitstitel ist mitgehen. Nämlich es gibt schon viele, die das machen, eben Promente oder auch bei der Caritas oder bei der Diakonie oder bei kann man jemanden mitnehmen, wenn man aufs Amt geht zum Beispiel. Aber wir würden das gerne noch stärker in Österreich weit ausdehnen, dass es sowas wie Leute sich auch freiwillig melden können, vielleicht eine kurze Einschulung bekommen und dann mit jemandem mitgehen. Die müssen gar nichts sagen. Also die Aufgabe ist nicht dort, wie die Frau Zappelthal, die sozusagen eine Rechtsvertretung ist, die dort auch was reden darf sozusagen und soll am Amt. Das wären Leute, die gar nicht, die einfach mitgehen. Die gehen einfach mit, bleiben still sitzen, allein, dass plötzlich 3 Personen im Raum sind und dass es sich um 6 Augen und nicht nur um 4 handelt, verändert die Situation, weil einfach das Machtverhältnis bleibt. Aber trotzdem, es entsteht ein anderer sozialer Druck, das wissen wir und das möchten wir einfach stärker machen und es ist gerade im Beginn, so ein Netzwerk aufzubauen, unter dem Titel mitgehen und wie gesagt, es ist ein Missstand, aber trotzdem ist es eine große Hilfe, wenn Leute nicht allein hingehen müssen.
Ja, wirklich, es macht einen enormen Unterschied, weil man auch den Eindruck hat, es interessiert einen, wie es einem geht, die Situation, weil man wird ja die ganze Zeit von den Behörden überall nur an den Rand gedrängt. Man ist immer Bittsteller. Allein schon bei der Antragstellung, also mein Antrag, mein Mindestsicherungsantrag, mein letzter, hatte einen Umfang von 100 Seiten. Das sind ja Kosten, ich muss das kopieren, mal abgesehen davon, dass ich mit meiner Familie drüber sprechen muss. Ich meine, da werden intime Sachen verlangt, wie Bankkontoauszüge von den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Man zieht sich also in diesem Antrag splitterfasernackt vor der Behörde aus, legt denen das dann hin. Das ist ja auch kein schönes Gefühl.
Wie geht man dann damit um?
In dem Moment, also meistens versuche ich diesen Tag, wo ich diese ganzen Unterlagen zusammentrage, rauszuzögern, bis es nicht mehr geht. Und dann einfach tief durchatmen, die Sachen kopieren, einstecken und abschicken und nicht darüber nachdenken, weil das einfach so ein grausliches Gefühl ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich eben in dieser Situation bin, dass ich auf diese Hilfe angewiesen bin und das machen muss, damit ich überhaupt eine Chance habe, es zu bekommen. Ich bekomme sie ja eben in diesem Fall nicht einmal. Aber einfach nur, dass ich diese Chance bekomme, muss ich es ist menschenunwürdig in meinen Augen. Ganz ehrlich, es ist menschenunwürdig.
Okay, machen wir noch eine Abschlussfragerunde. Zuerst einmal vorab noch eine Frage an Sie. Wo kann ich denn das Sozialrechtsnetz und das Vertretungsnetzwerk online erreichen, Frau Zappelthal?
Genau, also für das Sozialrechtsnetz, das Büro ist bei der Armutskonferenz in der Herglotzgasse 21-3 in 1150 Wien. Man kann es erreichen unter der E-Mail-Adresse office@sozialrechtsnetz.at. Genau. Und meine Organisation heißt Vertretungsnetz, Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung. Und wir sind im dritten Bezirk, haben wir den Hauptstandort in Wien.
Wie kann für Sie eine gerechte Sozialhilfe, eine gerechte Mindestsicherung, wie sollte die aussehen?
Eigentlich diese alten Grundsätze, glaube ich, sollte man wieder verfolgen. Eine bedarfsgerechte Hilfe, die auch amtswege quasi erfolgen kann, die wirklich die Bedürfnisse der Menschen abdeckt. Und ich möchte mich nochmal wiederholen, ich glaube, diese Sozialhilfe, die zur Überbrückung einer Notlage gedacht ist, die sollte nicht für Menschen mit Behinderungen da sein, die eben ein Einkommen benötigen. Und dieses Einkommen muss aus anderen Mitteln zur Verfügung gestellt werden. Also ein Einkommen, das meinen Assistenzbedarf, das meinen erhöhten Lebensbedarf, das meinen Pflegebedarf sichert, einen Krankenversicherungsanspruch, zwei Sonderzahlungen, ich darf Vermögen haben, so stelle ich mir das vor. Und ich kann mein selbstbestimmtes Leben führen und an dieser Gesellschaft eben teilhaben, so wie alle anderen auch. Und meine Eltern müssen nicht ein Leben lang für mich Unterhalt leisten.
Frau Gruber, wie sehen Sie das?
Ich sehe das eigentlich ganz wie die Frau Zappelthal. Es wäre wichtig, da eben eine Form des Einkommens zu schaffen für Menschen mit Behinderungen, die ihnen ein selbstständiges Leben ermöglicht. Ich würde auch gerne wohnen, mit wem ich will und mir aussuchen, was ich auf den Tisch stelle zum Mittag. Und das ist mit der Mindestsicherung und den derzeitigen Gesetzen einfach nicht möglich.
Herr Schenk?
Ich glaube, ein gutes soziales Netz muss Existenz, Chancen und Teilhabe sichern. Und es muss besonders die Mittelschichten, auch die unteren Mittelschichten, davor bewahren, stützen und schützen, dass sie in Armut abgleiten. Beide Funktionen sind wichtig für den sozialen Zusammenhalt.
Gut, dann die letzte Frage. Ich bedanke mich für das Gespräch und danke an unsere Gäste für ihr heutiges Erscheinen. Dankeschön. Das war für heute Freak Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer, der heute ein bisschen erkältet war. Ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gehört. Und Sie können diese und andere Sendungen unter www.freak-online.at nachhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.